Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Der Computer Club 2 mit der Folge 237. Um da nichts aufkommen zu lassen, ist die 237. Wenn wir jetzt ausstrahlen, und dazu begrüße ich alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer.
Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen an Sie alle zu Hause oder wo auch immer Sie sind, zum Beispiel beim Spazierengehen, Gassi, ob bei der Fahrt zur Arbeit, in der Bahn, im Auto, in der Badewanne oder sonst wo. Man hört uns ja auf unterschiedlichen Ebenen. Und dann ist noch einer da, der will Tag sagen. Hallo Heinz.
Hallo, wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr beiden Wurstgangs. Wollen wir wieder sehen, dass wir was Schönes zusammenkriegen.
Hat der Wurstgangs?
Nee, Wolfgangs.
Wolfgangs. Mhm. Auch wieder zurückdrehen, kann man es nochmal hören, wie beim letzten Mal. Scheinbar wird das ein Running Gag jetzt. Ja. Wir haben diesmal etwas über Dynamic Maps, also Landkarten, die irgendwie dynamisch weiter entstehen. Neuigkeiten kommen da rein, automatisch von da oder von da. Und damit sind wir verbunden mit der Uni Hannover.
Dann haben wir das leidige Thema Netzneutralität nochmal. Und zwar wird uns Peter Welchering dazu etwas sagen, bei der Netzneutralität, was technisch heute schon machbar ist, wie es denn mit diesen Bits aussieht, die genutzt werden, um irgendwelchen Datenpaketen einen Vorzug zu geben und so weiter. Aber das soll er
also
nachher mehr dazu
sagen.
Also
irgendwie meine ich, das wäre schon in Betrieb manchmal.
Ja, es ist ja im Betrieb. Ja. Wenn du doch einen Audio-Stream hörst, dann willst du den doch nicht salamiweise haben, also scheibchenweise, sondern da willst du den doch durchgängig hören. Also muss das Netz doch wissen, das muss ich mit Vorzug transportieren.
Und dann haben wir aber demnächst die Zeit, Komma, wenn er bezahlt hat.
Das wollen wir ja gerade verhindern. Ja? Ja, die eine Sache, die ist sinnvoll, die andere Sache muss mit Gewalt verhindert werden. Und der Heinz, der sich ja selbst vorgestellt hat, der schwebt wieder in den Wolken, und zwar will der etwas über die Sicherheit in der Wolke erzählen.
Heinz, da haben wir doch schon was drüber gemacht, oder?
Gibt's ja jetzt ja was das Neues? Ist, ja, kennst du DMTF?
DMTF-Töne, ja.
Nein.
Nee, DTMF sind das.
Distributed Management Task Force, also eine Arbeitsgruppe, die sich um Standards bemüht in der virtualisierten Welt. Also wenn die Rechner virtuell als Programm auf dem Rechner laufen. Ziel der Anbieter ist es, dass nicht auf jeder einzelnen virtuellen Maschine mehr die Sicherheitsmechanismen sind, sondern dass man sowas zentralisiert. Wie wichtig ist das, sieht man das in dieser Arbeitsgruppe. Alle großen, also VMware, Cisco, AMD, Citrix, Dell, EMC, HP, Intel, Microsoft, alle arbeiten sie damit. Und die Idee ist, dass ich mir so einen virtuellen Server, also das, wie wir immer sagen, das Blech nehme, die Hardware nehme, habe da meinen Hypervisor drauf, also diese Steuereinheit, und an den Hypervisor flansche ich direkt die Sicherheitsmechanismen an.
Das heißt also, nur ein einziges Mal wird dieses Sicherheitspaket da reingemacht. Ja. Und der Hypervisor, der nutzt das jetzt, um alle virtuellen Maschinen, die er verwaltet, damit sicher zu machen.
Zu schützen. Wie sollte man sagen, ja, geht doch gar nicht, der kann ja nicht in die virtuellen Maschinen, die sind gekapselt und sowas. Aber was passiert ist, die IO-Ströme, also die Daten, die reingehen und rausgehen, laufen über die zentralen Netzwerkschnittstellen, also diese virtuellen Netzwerkschnittstellen. Und an diese Netzwerkschnittstellen geht man hin und koppelt da Sicherheitssoftware an. F-Secure hat jetzt zum Beispiel Trend Micro, Entschuldigung, hat jetzt so eine Software angekündigt, die wird direkt angeflanscht. Es gibt dafür eben von dieser DMTF definierten Standardschnittstelle. Da gehen die hin, nehmen die ganzen Datenströme, die kommen, untersuchen die, ob da nun ein Schadcode drin sein könnte, ob irgendwas Verdächtiges drin ist, und leiten die weiter oder sperren sie einfach. Und somit brauche ich die einzelne virtuelle Maschine nicht mehr zu schützen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wenn ich zum Beispiel einer virtuellen Maschine eine gezippte Datei schicke und da ist so etwas drin, dann müssten doch diese Schutzprogramme in der Lage sein, quasi in Echtzeit diese gezippten Sachen da auseinanderzunehmen und zu gucken, ob da ein Bösewicht drin wohnt.
Und dann wieder zurückzuzippen.
Ja, genau das passiert aber heute auch schon. Wenn du einen Virenscanner auf deinem Rechner hast, der nimmt sich eine Datei, die reinkommt, packt die aus, schaut nach, was damit los ist und packt die wieder zusammen. Oder wenn du eine Netzwerkkomponente hast, die das schon schützt. Das ist heute gang und gäbe, dass in die SIPs reingeguckt wird. Deswegen muss man ja auch schon mal hergehen und dann einem, wenn man einem Partner etwas schicken will, was denn geblockt wird normalerweise von den Netzwerken. Zum Beispiel kann man kaum noch Executables, Programme schicken. Die SIPt man denn, aber der andere wird die ja auspacken und nachsehen, das Executable wird ablehnen und deswegen belegt man die mit einem Passwort und sagt, telefoniert ein Passwort durch und da kann man auch so dann eben ausführbare Programme übertragen von Netzwerk zu Netzwerk.
Das heißt also, mit geschützten Dateien, die ich dann nur mit dem Passwort auspacken kann, da kann diese Software nichts machen?
Nein. Wenn sie dann nicht knacken kann. Ne?
Das wäre ja auch fatal, wenn die jede knacken kann.
Ja, und eben auf diesen Zug springen auch die Sicherheitsfirmen auf. Also Trend Micro hat jetzt ein Produkt vorgestellt, denn G-Data ist an sowas dran oder hat den Anfang davon, Symantec ist dran, F-Secure ist dran. Die werden kommen für die virtuelle Welt und die nimmt unheimlich zu. Ich sehe es allein in dem Unternehmen, für das ich tätig bin, dass wir da mittlerweile mehr virtuelle Server als physikalische Server haben. Wir haben so 250, 300 physikalische Server und sind dann bei 700 virtuellen Servern mittlerweile, weil man eben einfach die Aufgaben eher verteilen kann, denn man packt das nicht viel mehr auf die Hardware drauf, sondern macht dann eben dedizierte Server dafür. Das geht viel einfacher. Ein anderes Problem tut sich dabei auf, wo die Verantwortung anders liegt. Das sind diese ganzen mobilen Geräte. Also wenn du dein iPhone hast, wenn du ein Android-Handy hast, ein Windows 7 Mobile oder ein Symbian-Handy hast, wer sorgt denn dafür die Sicherheit? Und da setzt sich immer mehr durch, dass das nicht auf dem Endgerät passieren soll, sondern dass dafür der Provider verantwortlich sein soll, dass der die Datenströme, die kommen, also nicht die Telefongespräche, aber die Datenströme, die kommen, überwacht und die durch Filtersoftware schickt. Und das wäre ein ähnlicher Ansatz, dass man zentrale Punkte hat, wo die Datenströme durchlaufen und an den Punkten guckt, ob da Schadcode mit drin ist.
Wenn ich mein VPN mache zu meinem Rechner zu Hause, da kommt er ja nicht ran. Hoffe ich wenigstens.
Das VPN ist ja auch, nein, das geht ja auch ein bisschen anders. Ja. Du baust eine, was du hier machst beim VPN, du schickst ganz normal Datenpakete über das Internet, bloß diese Datenpakete sind verschlüsselt. Mhm. Und deine andere Stelle, deine Gegenstelle auf der Seite weiß, kennt den Verschlüsselungscode, baut das Ding auseinander und macht dann da wieder das richtige Datenpaket draus. Der, wenn du jetzt in deinem Datenstrom natürlich einen Schadcode drin hast, den wird er trotzdem erkennen. Mhm. Wenn du natürlich verschlüsselt mit einpackst, okay, das ist dann dein Problem. Das ist aber dann ein Einzelschicksal, würde ich sagen. Wichtig ist es, wenn man IT-Spezialisten befragt, sind 89% der Meinung, dass dieses Over-the-Cloud-Arbeiten, also in der virtuellen Welt arbeiten, wesentlich mehr Angriffsmöglichkeiten bieten wird, als man es bei physikalischen Rechnern hat. Und deswegen sind diese Standardisierung und diese Bemühungen der Hersteller extrem wichtig, dass man auch diese Welt, ganz sicher wird man sie nie kriegen, aber möglichst sicher kriegt.
Warum ist das so? Wenn man einen physikalischen Server knackt, kommt man auf alle virtuellen Maschinen oder was steckt dahinter?
Die Hersteller von den Hypervisor sagen nein, die Hacker sagen ja. Mhm. Da muss man schauen, was die Zeit bringt. Also es gibt noch keine bekannten Angriffe, die einen Hypervisor ausgehebelt haben und dann sich die virtuellen Maschinen runtergezogen haben. Aber das ist sicherlich denkbar, es ist Software, die ist komplex, die ist genauso komplex wie ein Betriebssystem, teilweise sogar komplexer. Und wir wissen aus Erfahrung, dass komplexe Software angreifbar ist.
Gibt es denn schon Viren für virtuelle Maschinen?
Nein, ja, eine virtuelle Maschine ist ein ganz normaler Rechner. Sicher gibt es da Viren für ein Linux, was da drunter liegt, oder für einen Apple oder für ein Windows-Betriebssystem, was da drunter liegt, gibt sicherlich Viren. Es geht darum, ob der Hypervisor angreifbar ist. Und da ist bis jetzt noch nichts bekannt. Ob es sowas gibt von professionellen Hackern, wird wahrscheinlich nie rauskommen.
Damit würden natürlich die Hersteller dieser Anti-Schad-Software ihren Umsatz aber selbst kaputt machen, oder?
Wenn die jetzt nicht mehr die lizenzieren pro virtuelle Maschine. Also, das sind andere Lizenzierungsmodelle. Bloß man hat nur einen Punkt, an dem man pflegen muss und nur einen Punkt, auf den man dann als Systemadministrator achten muss. Mhm. Und man kann eben dann mit einem Sicherheitssoftware kann man eben die 20, 30, 40, 100 virtuellen Maschinen, die auf einem Server laufen, dann direkt überwachen.
Wie viel laufen denn heute? 20, 30, 100?
Es kommt auf die Anwendung an. Also das Höchste, von dem ich weiß, waren auf einem physikalischen Server 300 virtuelle Maschinen. Das waren dann aber nur einfach Texteingabemasken. Und wir haben eine Installation laufen für Redaktionssysteme, da passen maximal 10 Stück drauf, weil sonst der Server die Grätsche macht.
Mhm. Was sind das für Server, die dann so 300 virtuelle Maschinen darstellen können?
Das sind ganz normale Linux- oder Windows-Server, die darunter stehen, die dann einfach nur ganz, ganz, ganz viel Memory brauchen. Mhm. Man braucht also 4 Gigabyte pro oder 2 Gigabyte pro virtuelle Maschine.
Gut, also ein Weg zur Sicherheit in der Wolke.
Wir sind verbunden mit Darkstuhl. Da läuft in dieser Woche ein sehr schönes Seminar. Klingt interessant. Dynamic Maps. Dynamische Landkarten. Und da hat wohl jeder von uns so seine Vorstellungen. Also ich hätte gerne, wenn ich mit dem Auto fahre, eine aktualisierte Karte in meinem Navigationssystem. Also da ist eine Einbahnstraße neu dazugekommen, da ist eine aufgehoben worden und so weiter und so weiter.
Da ist eine Baustelle und da ist eine Umleitung.
Genau,
und
genau.
Da
genau.
Ist ein Unfall passiert, da ist die Autobahn gesperrt.
So, jetzt haben wir einen Gast am Telefon. Bitte stellen Sie sich mal selbst vor. Sie werden diese Woche darüber diskutieren. Noch gibt es natürlich keine Ergebnisse, die kommen erst am Ende eines Seminars. Was machen Sie und warum sind Sie bei diesem Thema dabei?
Ja, ich bin Klaus Brenner, ich bin vom Institut für Kartografie und Geoinformatik und wir beschäftigen uns natürlich schon traditionell mit Karten, Landkarten und auch, wie wir versuchen, der Zukunft von Landkarten. Mhm. Und wir haben jetzt in diesem Fall eine Menge von Leuten zusammengetrommelt, die aus verschiedenen Disziplinen kommen und die sich mit verschiedenen Aspekten von zukünftigen Landkarten beschäftigen.
Ist die Idee von mir, ist sie weit weg, die ich da gesagt habe, dass ich in meinem Auto eine eigene aktualisierte für meinen Bereich Karte haben möchte?
Diese Idee ist eigentlich relativ nahe. Also Sie können ja heute schon mit Ihrem Navigationssystem zum Beispiel Fehler in der Karte melden und die werden dann bei dem Kartenanbieter, bei dem Navigationshersteller auch prozessiert und stehen somit ziemlich schnell wiederum anderen Menschen zur Verfügung. Und natürlich ist das Ziel, dass solche Änderungen in der Karte immer schneller gehen, sodass sie im Prinzip dann ein Echtzeitabbild nahe Echtzeitabbild der Umgebung auf Ihrem System haben.
Mhm. Wie soll das aktualisiert werden dann? Wie kriege ich da was Neues? Ich muss also jeden Abend mein Navigationsgerät mit aufs Zimmer nehmen und date das ab.
So könnte das sein, aber bereits heute ist es ja auch so, dass Sie Navigationssysteme kaufen können, die eine Mobilfunkanbindung haben, sodass diese Neuigkeiten direkt, wenn Sie so wollen, in eine Zentrale geschickt werden können.
Dieses Realitätsabbild, von dem Sie da eben sprachen, das ist ja heute in einigen Navigationssystemen schon drin. Und zwar spricht man da teilweise von Fotonachzeichnungen. Meinen Sie das damit?
Nicht unbedingt. Es ist so, dass man verschiedene Bereiche unterscheiden muss. Das eine ist, welche Informationen wird Ihnen nun als Nutzer gegeben, um sich selbst besser zurechtzufinden. Wenn Sie zum Beispiel Fotos in der Navigation drin haben wollen oder so wie es heute bereits der Fall ist, schöne Visualisierungen, etwas idealisierte Visualisierungen von Kreuzungen, dann ist das bereits heute möglich. Der andere Bereich, den wir aber auch betrachten wollen, sind Karten, die eigentlich für den Rechner geeignet sind. Das heißt, Sie profitieren zum Beispiel bei der Navigation von einer guten Routenplanung. Sie planen die Route aber nicht selbst. Ja, das heißt, die Karte hat einen großen Aspekt, der eigentlich gar nicht unmittelbar für den Benutzer zur Verfügung steht, sondern der dem Benutzer nur mittelbar zur Verfügung gestellt wird, indem eben sehr gute Routen berechnet werden zum Beispiel.
Aber diese guten Routen, damit habe ich oft genug Probleme. Ich würde ganz gern bestimmte Segmente auf der Autobahn meiden. Ich möchte zum Beispiel, wenn ich nach Hamburg fahre, nicht über die Strecke Bremen-Hamburg fahren, diese Dauerbaustelle, diese verkaufte, sondern ich möchte über Hannover fahren. Und da muss ich dann merkwürdigerweise irgendwelche Zwischenziele einfügen und das Navigationssystem berechnet mir aber dann nur die Fahrzeit erstmal zum Zwischenziel. Also es sind alles Sachen, die nicht so einfach sind. Aber eine richtig freie, nach meinen Wünschen gestaltete Routenplanung habe ich noch nicht gefunden.
Das hängt natürlich von dem Navigationssystem ab. Also Sie sehen aber zum Beispiel ja bereits heute, dass Sie, wenn Sie eine Route im Internet planen, dass Sie zum Beispiel mehrere Alternativen angezeigt bekommen. Sie können mit der Maus drüber fahren, bekommen dann die beste Route, die ja manchmal dann nicht die beste ist, weil wir eben, gerade so wie jetzt Sie jetzt sagen, gewisse Erfahrungswerte hat und weiß, was man meiden will. Und Sie können dann direkt so eine Alternativroute wählen, die ein paar Minuten länger erscheint, von der Sie aber vielleicht aufgrund Ihrer Erfahrung irgendwie das Gefühl oder zumindest das Gefühl haben, damit fahren Sie nun besser.
Ich habe so ein Navigationssystem, bietet mir immer drei Routen an, auch wenn ich hier in Köln rumfahre und mich auskenne. Ja. Das stört mich ein bisschen, weil ich dann immer sagen muss, 1, 2 oder 3. Und ich weiß genau, ich will die 1 fahren und die will ich immer wieder fahren und er bietet mir immer diese 3 an. Ich müsste das eigentlich abschalten können.
Gut, also das sind jetzt natürlich, sagen wir mal, Details zu Geräten, die jetzt aktuell den Stand der Technik darstellen. Mhm. Woran wir eigentlich denken an dem Seminar sind Systeme, die Sie durch die Stadt bringen, ohne dass Sie selbst das Steuer lenken. Ja, also wir denken bei den dynamischen Karten eigentlich an Umgebungsbeschreibungen, die abweichen von dem, was man heute so unter einer Umgebungsbeschreibung versteht. Nämlich zum Beispiel eine topografische Karte, die jetzt irgendwie jeder kennt, oder eine heutige Fahrzeugnavigationskarte. Wir denken viel eher an Karten, die zum Beispiel Merkmale enthalten, welche es autonomen Systemen erlauben, autonom in dieser Stadt oder über größere Distanzen zu navigieren. Und zwar sehr genau und sehr zuverlässig.
So ganz verstehe ich das nicht.
Ja, die Frage ist ja, wenn Sie nun selbst überlegen, wie Sie durch die Stadt navigieren.
Mit dem Auto oder
genau,
zu Fuß?
Denken Sie mal zurück an die Zeit vor dem Navigationssystem. Ja. Sie hatten irgendwie eine Karte, haben sich eingeprägt, wie Sie fahren müssen, anhand von irgendwelchen Landmarken. Sie wussten, ich muss da ist eine breite Straße, da muss ich dann abbiegen und dort ist dann irgendein wichtiges Gebäude, an dem muss ich dann vorbei. Und diese Landmarken haben Sie.
Es ging auch nachher mit den Satellitenschüsseln, ne? Weil man ja weiß, dass sie ziemlich nach Süden gucken und man hat sich eingeprägt, ich will in den Kölner Norden. Musste man also in die andere Richtung fahren.
Zum Beispiel ist das, ja. Genau. Das ist jetzt eine Funktionalität, die wahrscheinlich sehr, sehr schwer dem Rechner erstmal beizubringen ist. Aber von der Art her haben Sie recht. Also es gibt solche Landmarken, an denen wir uns langhangeln. Und wenn Sie eine Karte, Sie kennen vielleicht auch die normalen Touristenkarten, in denen Sie das Straßenbild sehen, mhm, und die Landmarken sind dann so klein in 3D noch hingezeichnet und die erlauben Ihnen dann schließlich eine relativ gute Orientierung. Und so was Ähnliches haben wir also vor für den Rechner. Das wird in Gebieten auch schon gemacht, und zwar eben in verschiedenen Gebieten, in der Robotik, im Bereich des Computer-Science und eben auch im Bereich der Kartografie und Geoinformatik gibt es solche Ansätze. Mhm.
Wo kann ich die dann einsetzen? Also für die Navigationssysteme der Zukunft oder für, wenn ich mir so ein Segway vielleicht kaufe und fahre da mit so einem Zweirad da durch die Gegend, dass der sich orientieren kann?
Ja, also die Idee ist, dass solche Systeme so etwas schleichend quasi in das Automobil kommen, zum Beispiel in Form von Assistenzsystemen. Mhm. Die kennen Sie ja heute vielleicht schon, diese zum Beispiel Spurhalteassistent. Das heißt, wenn die Fahrbahn relativ ordentlich markiert ist und nicht allzu wild verläuft, also zum Beispiel auf Autobahnen, dort funktioniert es am besten, kann ein Kamerasystem diese Fahrbahnmarkierungen erkennen und kann sie auf der Spur halten oder zumindest warnen, wenn sie die Spur verlassen. Mhm. Und wenn wir da mal weiterdenken, dann stellen wir fest, dass das Kamerasystem heute ja ziemlich dumm ist. Das weiß eigentlich nicht viel, außer dass es die Spurmarkierungen suchen muss. Und wenn wir jetzt dem System mehr Intelligenz einhauchen wollen, dann können wir das eigentlich nur, indem wir das ähnlich wie beim Menschen so machen, dass wir dem System Informationen über die Umgebung geben. Und das sind in dem Zusammenhang die dynamischen Karten der Zukunft, die wir uns hier erhoffen.
Ist das Ihr Ziel, dass ein solches System das Auto dann auch wirklich lenken kann?
Ja, das wird vermutlich so kommen, ne? Es ist nur die Frage, wie weit das weg ist. Hm. Also ich denke, von der zeitlichen Abfolge her wird es eben so sein, dass zunächst solche Systeme mit mehr Information ausgestattet werden und dann in Form von Assistenzsystemen eingebaut werden, die einfach evolutionsmäßig immer besser werden. Und allein da haben sie schon sehr großen Nutzen, weil sie eben sehr viele Unfälle verhindern werden in der Zukunft. Ja.
Viel Spaß weiterhin mit diesem Thema im Dachstuhl. Die Abende sind ja immer sehr schön. Da kann man schön mit interdisziplinär mit den anderen reden. Wunderbar, herrlich. Auf Wiederhören. Danke.
Auf Wiederhören.
Netzneutralität, ein Thema, was immer wieder hochkommt. Weißt du, was das ist, Wolfgang?
Ja. Man tut sich manchmal schwer mit diesen Wörtern, so genauso wie LTE, Long Term Evolution. Netzneutralität ist klar, es geht darum, jeder soll im Netz neutral behandelt werden.
Jedes Datenpaket soll quasi gleich übertragen werden. Aber die Technik sieht etwas anderes vor. Es gibt ja etwas und es geht ja auch nicht, dass wir Sprache zum Beispiel, die flüssig sein muss, genauso langsam übertragen, wenn es irgendwo eng wird wie was anderes.
Aber wir haben in unserem allgemeinen Leben haben wir ein Gut, wir haben aber immer ein Besser und meistens haben wir noch ein Besser obendrauf und die sind auch alle deutlich teurer, je mehr es nach oben geht. Und da fragt man sich, warum soll es im Netz auch so sein? Gute Ware kostet so und so viel zu transportieren. Bessere Ware kostet eben ein bisschen mehr.
Der allerbeste ist Peter Welchering aus Stuttgart. Hallo Peter.
Ja, hallo nach Köln.
Peter, die technischen Voraussetzungen, um diese Netzneutralität letztendlich umgehen zu können, abzuschaffen, gibt es schon, sagst du?
Ja, die gibt es schon. Die sind ziemlich alt. AT&T hat die Tage noch wieder darauf hingewiesen. Die wurden beispielsweise in einem Fall 1998 schon in den Standard der Internettechnologien aufgenommen, also als IP-Protokoll wirklich verabschiedet. Das nennt sich ja immer Request for Comment, also RFC. Und da gibt es ein RFC, das heißt im langen Text DiffServe. Das regelt tatsächlich die Priorisierung von Datenpäckchen. Allerdings in der bisher eingesetzten Version 4 standen da für dieses Vorzugsbit nicht sehr viele Möglichkeiten zur Verfügung, weil man ja bei dem gesamten Datenheader in Version 4 eben wirklich nur wenige Bit hatte, um dieses Vorzugsbit, das dann beschreibt, alles, was jetzt mit diesem Datenpäckchen zu passieren hat, muss ganz schnell gehen, eben nur wenig Speicherkapazitäten hatte. Bei Version 6 sieht das anders und besser aus, denn bei Version 6, da habe ich für den Header jetzt 128 Bit und da kann ich dann tatsächlich 18 Bit für die Datenpriorisierung nutzen. Das heißt, ich kann ziemlich genau in den Datenkopf reinschreiben, um welche Art von Datenpäckchen handelt es sich und wie muss es priorisiert werden. Also ist es Telefonie, ist es Video oder ähnliches. Und das ist eine Technologie, die ist schon alt, die ist nicht so oft eingesetzt worden, die ist nur ganz selten auch wirklich im weltweiten Internet eingesetzt worden. Aber den Standard gibt es und den Standard wollen vor allen Dingen die Telekommunikationskonzerne jetzt auch endlich nutzen.
Steht denn in den RFC auch drin, wofür das eingesetzt werden soll, wofür man es gedacht hat?
Ja, gedacht hatte man es in erster Linie für Datentransport innerhalb von größeren Unternehmensnetzwerken. Da hat sich allerdings dieses DiffServe nicht so richtig durchsetzen können. Da hat man dann mit einer Technik gearbeitet, bei der dem Datenheader sozusagen eine Art Label aufgeklebt wurde, also so eine Art zweiter Datenheader. Der wurde dann beim Verlassen des Unternehmensnetzwerks wieder abgenommen. Und in diesen zweiten Header, da konnte man dann alle möglichen Arten von Priorisierung reinschreiben. Und das war für Unternehmensnetze natürlich sehr viel einfacher, weil man da ganz, ganz furchtbar viele Tarifklassen, ganz furchtbar viele Vorzugsmöglichkeiten reinschreiben konnte, viel mehr eben als bei Version 4.
Steht dann also drin, kommt von Siemens oder was?
Das beispielsweise kann man auch reinschreiben, indem man bestimmte IP, beispielsweise Adressangaben oder Empfängerangaben auch priorisiert, sodass also alle Datenpäckchen, die von einer bestimmten IP kommen, eben dann mit einem Prioritätsstempel durchzuschicken sind oder alle Datenpäckchen, die an einen bestimmten Empfänger gehen, die müssten dann eben auch mit so einem bestimmten Prioritätsstempel durchgehen und würden nicht in die Warteschleife geschickt werden, wenn an irgendeinem Internetknotenrechner mal Stau ist, sondern die würden dann direkt auf die Überholspur durchgeleitet werden.
Also müsste ich als Benutzer vorher bezahlen und würde dann bevorzugt behandelt.
Das ist eine Möglichkeit, die Telekommunikationskonzerne diskutieren, dass die Nutzer nicht nur sozusagen die Bandbreite ihres DSL-Anschlusses oder andere Anschlüsse bezahlen, sondern dass sie auch für bestimmte Dienstklassen bezahlen, die sie dann so eine Art Modulpaket einfach mieten oder kaufen können. Mhm. Die andere Überlegung, die dahinter steht, die geht davon aus, dass beispielsweise bestimmte Provider, Internetprovider mit bestimmten Inhalteanbietern besondere Verträge machen. Und das könnte dann so aussehen, dass etwa mein Provider sagt, darauf hat Konstanze Kurz hingewiesen in Berlin im Februar auf einer Konferenz, dass er beispielsweise mit CNN Verträge hat und deshalb alles, was ich von der BBC sehen will, bei mir nur ganz ruckelig und ganz langsam ankommt. Und das wäre natürlich ein Problem.
Was werden denn heute schon für Datenpakete priorisiert übertragen?
Also in einigen Netzabschnitten, in wirklich allen Netzabschnitten findet das noch nicht statt, aber in einigen Netzabschnitten findet das statt. Da wird beispielsweise priorisiert Voice-over-IP übertragen. Voice-over-IP kann deshalb priorisiert werden, weil es keine großen Bandbreiten braucht, aber weil man bei Voice-over-IP natürlich auch davon ausgehen muss, da muss ein kontinuierlicher Datenfluss stattfinden, damit das Gespräch nicht stockt. Und das findet in einigen Netzabschnitten heute schon statt. Wobei dann allerdings auch diese, gerade in Unternehmensnetzwerken, diese Etikettenlösung genommen wird. Also, dass beispielsweise so eine Art Etikett eben auf den Kopf des Datenpäckchens aufgeklebt wird. Und das enthält dann gerade bei interner Voice-over-IP eben ganz detaillierte Angaben über den Transport, teilweise sogar mit einem ganz festgelegten Transportweg und mit bestimmten Mindestbandbreiten, damit etwa Voice-over-IP hier überhaupt noch funktionieren kann.
Voice-over-IP mit einem Vertrag, mit einem 3G-Vertrag, es soll ja unterbleiben. Also auf diese Weise kann man das auch unterbinden, dass man Voice-over-IP macht.
Auf diese Weise kann man das auch unterbinden. Man kann das nicht nur zum Priorisieren, man kann das auch zum Verbieten einsetzen. Wie alle Techniken haben wir auch hier die sogenannte Dual-Use-Problematik. Ne?
Und mittlerweile gaukelt man dann dem Netz vor, man sei ein Wi-Fi und dann wird es durchgelassen.
Ja, das ist eine Technik, die wird angewendet.
Ja, ja.
Klar. Gut, der Stand der Diskussion ist ja noch offen. Das heißt, hier sieht man schon neue Geschäftsfelder, in denen man einfach Prioritäten verkaufen kann und damit mehr Geld einnehmen kann als bisher. Aber auf der anderen Seite wird damit natürlich auch der zweitklassige Internetnutzer geboren, der dann möglicherweise hinten dran hängt und mit dem Rest zufrieden sein muss, der ihm zugestanden wird. Wie geht die Diskussion weiter? Gibt es da schon irgendwas, wo es hinsteuert und wann es zu Ende sein wird?
Nee, im Augenblick kann man das nicht absehen. Aber tatsächlich befürchten viele das Zwei-Klassen-Internet. Das heißt, die einen bekommen dann ein ganz langsames Internet mit Werbeeinblendungen hier und da und die anderen zahlen sehr viel dafür und haben dann eben ein schnelles Internet. Das wäre natürlich von keinem gewünscht. Oder man bekommt immer nur die Inhalte, Angebote, über die auch mein Provider eben einen Vertrag mit den Inhalteanbietern hat. Auch das wäre nicht gewünscht. Man wird wohl auf Dauer um irgendeine Art von Differenzierung von Datenpäckchen nicht drumherum kommen. Denn auch der amerikanische Kongress hat schon ziemlich klar gesagt, wir wollen Netzdifferenzierung haben. Der Bitkom hat ja diesen Begriff dann auch übernommen. Und da wird es vermutlich darauf hinauslaufen, dass dann diese Netzdifferenzierung mit den schon bestehenden Protokolllösungen auch stärker eingesetzt wird als in der Vergangenheit, zumal Version 6 des Internetprotokolls das ja auch sehr viel besser zulässt. Nur da muss man eben auch schauen, was können dann beispielsweise die europäischen Staaten noch ausrichten, um hier eine sehr einseitige Regulierung gegen die Netzneutralität doch noch zu verhindern.
Ist das nicht ein Geschäft mit dem Mangel? Wenn wir jetzt alle sehr breitbandige Zugänge hätten und wirklich die Welt breitbandig ausgebaut wäre, dann würde es doch gar nicht ins Gewicht fallen.
Naja, also da wird immer so ein bisschen Horrorvision eben gemalt von den Providern und von den Telekommunikationskonzernen. Die sagen, damit wir alle Voice-over-IP, damit wir alle Video und haben können, reichen die Bandbreiten nicht aus. Und deshalb muss man eben schauen, dass auf diese Weise dann diese Priorisierung stattfinden. Da muss man sehen, inzwischen werden Protokolle entwickelt, bei denen Video viel, viel sparsamer übertragen werden kann. Man muss sehen, dass sich im Augenblick in Westeuropa, was beispielsweise die Miteinbindung von Kabelnetzen für die Internetprotokollfähigkeit ergibt eine Menge neue Möglichkeiten ergeben. Und man muss sehen, dass insgesamt weltweit die Infrastruktur massiv ausgebaut wird. Also diese Horrorvision, das Ganze ist nur dem Mangel geschuldet, die mag ich nicht mehr so recht glauben.
Das ist ein interessantes Thema, ja, was du angesprochen hast. Videoprotokolle, die neuen. Vielleicht sollten wir nächste Woche mal darüber sprechen. Aber vorerst erstmal vielen Dank für deine Informationen.
Habe ich eine Chance, an die Hette dran zu kommen und da das Bit zu hacken?
Hat schweinige Sachen
vor. Und da mich ganz schnell zu machen? Okay, wir gucken mal, wie es weitergeht.
Also so. Ich würde dieses Thema eigentlich nennen Geschäft mit der Angst und nicht Netzneutralität.
Ja,
so sieht es für mich
aus. Das sind alles so komische Wörter, die da so vieles abdecken, da irgendwo so unschuldig sind und so. So, jetzt müssen wir aber noch auf unseren Shop hinweisen.
Dass du das von allein Shop machst,
hinweisen. Toll. Und das, was wir im Shop haben, kann man sehen in unserem Internetangebot unter www.cczwei.de. ZWEI heißt 2.
Och.
Ja. Also cc2.de und dann müssen wir auf unsere Fernsehsendung hinweisen.
Geburtstagssendung, ja, genau. Geburtstagsgeschenke und ähnlich. Ja. Ja, und die Fernsehsendung ist ja auch ganz klar bei NRW TV und bei Dr. Tisch TV über Astra 1D. Und jetzt sind wir am Ende unserer Sendung.
Und manchmal laufe ich mit so einem T-Shirt rum. Manchmal laufe ich mit so einem T-Shirt rum. Ich laufe mit dem T-Shirt rum.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.